Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. In dieser Woche von unterwegs. Ich bin in den letzten Tagen in Düsseldorf gewesen bei der Davis Cup Begegnung zwischen Deutschland und Peru. Ja, in den ersten Tagen wird natürlich immer sehr, sehr viel trainiert, aber auch sehr, sehr viel gesprochen. Pressekonferenzen findet statt. Man hat natürlich auch so mal Zeit, am Rande mit der einen oder anderen Person zu sprechen. Und neben den Trainingsleistungen der vor allem natürlich deutschen Spieler, auf die schon klar medial das Hauptaugenmerk lag, konnte man natürlich auch mal ein bisschen sich die Begebenheiten vor Ort anschauen, während es noch nicht so voll gewesen ist. Das Castello in Düsseldorf war Austragungsort dieser ersten Davis Cup Runde. Vor 6 Jahren gab es dort schon mal eine Davis Cup Begegnung gegen Belarus damals. Kurz danach kam dann Lockdown, Corona, ja, eine Pandemiezeit, die wir alle noch gut in Erinnerung haben. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal kein schlechtes Omen war, dass das deutsche Team dort gespielt hat und wir in den nächsten Monaten nicht mit der nächsten Pandemie rechnen müssen. Aber Spaß beiseite. Ich habe mich schon 2 Tage, bevor es losging, also am Mittwoch, mit Benjamin Reister zusammengesetzt, dem Pressesprecher vom Deutschen Tennisbund. Ja, und habe genau mit ihm über diese Begebenheiten mal gesprochen. Denn diese Wahl der Halle, nun hatte das deutsche Team 3 Jahre lang kein Heimspiel und in den letzten Jahren davor auch relativ selten mal den Genuss eines Heimspiels, ist ja aber dann doch immer was Besonderes. Denn man muss eigentlich schon weit vor einer Auslosung eine Halle buchen. Also wenn man noch gar nicht wirklich weiß, ob man ein Heimspiel haben wird oder nicht. Und ja, Benjamins Einschätzung dazu und zum Drumherum allgemein beim Davis Cup. Hört ihr jetzt? Benjamin, herzlich willkommen. Erster Auftritt bei den Tennisproleten. Wir sitzen hier 2 Tage, bevor es losgeht mit dem Davis Cup gegen Peru. Zum zweiten Mal auch hier in Düsseldorf vor 6 Jahren gegen Weißrussland. Das war, meine ich, kurz vor Corona. Und so beim ersten Blick habe ich heute mir schon gedacht, also das ist so von der Größe her eigentlich ziemlich perfekt für so eine Davis-Cup-Partie in 2 Tagen.
Ja, von der Größe finde ich's gut. Wir träumen natürlich auch immer ein bisschen von größeren Locations und größeren Hallen. Die Resonanz auf den Ticketverkauf hier hat uns gezeigt, dass das durchaus möglich ist, glaube ich, in Deutschland. Mal gucken, was dann in der zweiten Runde geht, wenn wir da auch ein Heimspiel hätten. Aber ich finde die Halle sehr schön einfach und für Tennis, glaube ich, eine super Location, weil es sind sehr steile Ränge, die Zuschauer sind ganz nah am Feld und genau, wir haben eine gute Erinnerung hier. Es war damals schon eine sehr gute Atmosphäre, haben die Spieler erzählt. Deswegen ist das schon immer eine echte Option, hier nach Düsseldorf zu gehen.
Das Thema Option, das umtreibt natürlich den Deutschen Tennisbund, aber auch immer die Fans. Nun bist du da wahrscheinlich jetzt nicht zu 100% immer mit eingebunden, aber gibt es so gewisse Suchkriterien auch, nachdem man sich so ein bisschen Ausschau hält letztendlich?
Ja, also ehrlich gesagt, das erste Suchkriterium ist immer Verfügbarkeit, weil das ist tatsächlich das große Problem, was Hallen in Deutschland angeht, die für Tennisaustragung in dieser Größenordnung eine Option wären. Die meisten Hallen sind wirklich auf Monate, wenn nicht Jahre, belegt, ausgebucht. Und dort eine Halle zu finden, die Kapazitäten hat, ist so die größte Herausforderung. Das Problem ist halt, dass wir es immer erst sehr kurzfristig wissen, ob wir ein Heimspiel haben oder nicht. Und dann wäre es meistens schon zu spät, sich dann erst um eine Halle zu kümmern, sodass wir immer so 3, 4 Optionen haben, bevor es zur Auslosung geht, wohin können wir vielleicht beim Heimspiel gehen. Aber sonst gibt es, glaube ich, so die üblichen Anforderungen an der Halle. Aber das ist schon so das wichtigste Kriterium, ob die Halle frei ist.
Was viele Fans natürlich auch umtreibt, ist das Thema Übertragung, weil es ja nun auch automatisch nicht alle schaffen können, an so einem Wochenende vorbeizuschauen. Nun ist es aktuell so, dass ihr die Davis Cup Partie, das habt ihr im Herbst auch schon gemacht, eigenständig streamt. Hol uns mal so ein bisschen vielleicht ab, wie man da im Vorfeld vielleicht auch versucht zu akquirieren. Weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn man sich so die Medienlandschaft anschaut, ist das auch nicht so einfach, wie vielleicht viele Fans sich das auch gerne wünschen würden, dass man mal eben einfach zur ARD oder irgendeinem privaten Sender sagt, ach Mensch, zeig das doch mal. Und die sagen, hurra, hurra, da sind wir dabei.
Ja, genau. Also natürlich würden wir uns das auch wünschen, dass wir im Vollprogramm bei ARD und ZDF runterlaufen und die Davis Cup Partie da zu sehen ist. Es ist so, dass die Rechte ja von der ITF vergeben werden. Die liegen auch nicht bei uns, sondern die ITF macht eine Ausschreibung ganz normal und vergibt die Rechte für den deutschen Markt. Und die hat sie in der letzten Ausschreibung an Tennis Channel vergeben. Das läuft noch bis 2028. Und wir streamen das auch nicht eigenständig jetzt auf tennis.de, sondern Tennis Channel ist schon seit längerem einfach ein Partner auch vom DTB. Und dann haben wir halt einfach das Gespräch gesucht und versucht, Optionen auszuloten, mit denen, wie können wir vielleicht die Reichweite in Deutschland nochmal vergrößern und auch die Hürden senken für Leute, da reinzugucken. Tennis Channel ist ja ein kostenpflichtiges Angebot, wo man sich registrieren muss und ein Abo abschließen muss. Und da war Tennis Channel dankenswerterweise dafür bereit, uns diesen Stream zur Verfügung zu stellen, sodass wir ihn auch auf unserer Plattform einbinden können und Leute da ohne Hürden, ohne was zu bezahlen, ohne sich zu registrieren, das auf tennis.de schauen können. Das ist so ein bisschen tatsächlich schon ein Vorgriff, sage ich mal, auf unsere langfristige Vision, die wir immer hatten. Also so, wir als Verband, uns geht es darum, unsere eigenen Kommunikationskanäle zu stärken und so stark wie möglich zu machen. Und wir haben uns immer, hatten immer die Vorstellung, auch irgendwann auf unseren eigenen Kanälen Länderspiele, aber vielleicht auch andere Tennisspiele zu streamen und zu übertragen. Dass das jetzt so schnell ging, ist ein Glücksfall für uns, weil das irgendwie, ja, einfach eine gute Lösung ist unter den Voraussetzungen, die wir gerade haben. Und muss man beobachten. Also wir hatten aus unserer Sicht gute Zahlen so für die Übertragung der Finals in Bologna. Mal gucken, wie es diesmal wird. Aber für uns ist das eine sehr gute Lösung gerade so, ja.
Allgemein ist ja schon immer so ein bisschen den Tenor, gerade auch nach der Davis Cup Reform, dass das Interesse vielleicht nicht mehr so da ist, wie auch noch vor 20 oder sogar zur ganz großen Zeit im deutschen Davis Cup Team, so 30, 35 Jahren. Wie nehmt ihr das so aus dem Presse- und Medienbereich wahr? Also gerade wenn ihr so guckt, was Thema Akkreditierung und Nachfragen angeht, also hat sich da schon was verändert?
Also ich bin jetzt 4 Jahre beim DTB, knapp. Und in der Zeit war das Interesse schon, sage ich mal, auf dem gleichen Level an Davis Cup und Billie Jean King Cup. Hängt natürlich immer sehr stark auch von den Beteiligten und den Namen ab. Also wenn Sascha Zverev dabei ist, ist das Interesse natürlich nochmal ein ganz anderes, als wenn er nicht dabei ist. Das merken wir schon deutlich. Aber klar, also dieser Kampf um Aufmerksamkeit, den merkt ja jeder, jede Sportart. Und die Mittel werden immer begrenzter, gerade was im Journalismus und in der Medienberichterstattung angeht. Und da für sich eine Nische zu finden, das ist dann die Herausforderung. Und da in diesem, Kampf um Aufmerksamkeit nicht unterzugehen, bedarf es halt irgendwie kreativer Lösungen und auch eigenständig guter Inhalte und eine gute Strategie, wie man das vielleicht lösen will. Aber ich glaube, insgesamt geht ja schon der Trend ein bisschen dahin, dass du als Verband selbst in die Rolle gehst, Inhalte rauszubringen und Medien zu veröffentlichen. Und diesen Schritt, den gehen wir auch konsequent auf jeden Fall.
Die Tennisproleten stehen auf jeden Fall parat. Ich danke dir.
Danke, vielen Dank.
Sportlich betrachtet war das Wochenende dann natürlich eine sehr deutliche Angelegenheit. Jannik Hanfmann und Jan-Lennard Struff siegten am Freitag in den ersten beiden Einzeln. Kevin Kravitz und Tim Pütz legten dann zum 3-0 nach am Samstag. Damit war der Vergleich auch schon entschieden. Und Justin Engel kam dann noch zu seinem Davis Cup Debüt, auch das erfolgreich beendet. So stand am Ende ein 4:0 für Deutschland. Schon bevor es losging, habe ich mich mit Lewis Horner unterhalten, dem Davis Cup Kapitän aus Peru. Selber ein nicht ganz unerfolgreicher Tennisspieler gewesen, natürlich auch. Und ihn habe ich dann zu Anfang mal gefragt, was eigentlich Tennis für einen Stellenwert hat in seiner Heimat. Seine Antwort hören wir uns mal an.
Yeah, it's been I don't want to say one of the most popular sports, but after soccer and volleyball, I think it's one of the, and surfing, is one of the sports that people follow. And we have a lot of people concerning about the team and the players, so... It's a good sport to follow in Peru. We had some good players during the time, and now with the young players that we have, they are very enthusiastic to follow them.
Ja, und dann habe ich mit ihm schon auch ein bisschen auf das Sportliche geschaut. Wie ich gerade sagte, ich habe mich im Vorfeld mit ihm unterhalten. Bei ihm im Team Ignacio Buse an 1, 21 Jahre alt, gerade in die Top 100 vorgestoßen, hat im Einzel nicht gespielt, weil er zuletzt ein paar Verletzungsprobleme hatte, dafür im Doppel nominiert von Lewis Horner. An 2, Gonzalo Bueno, ebenfalls 21 Jahre alt, im Ranking schon noch ein bisschen hinter Buse, aber auch durchaus talentiert. Und ja, er hat mir mal so seine Einschätzung gegeben zu den beiden Spielern, von denen natürlich sich in Peru sehr, sehr viel versprochen wird.
Yeah, I mean, they're both very talented players, different as well. Ignacio is more creative on the court, has many weapons to develop, and he has a good intensity as well, and he's been having a couple of good years at the end, these last two years. Gonzalo is more kind of the South American typical kind of player, you know, fighting and have a good intensity as well, and good forehand. And he can adapt to any courts, both of them, really. And yeah, they have very young careers, still improving a lot of things. And I think that in the next couple of years, they will be on both of them in the big tour.
Ja, der da immer so ein bisschen halb reinquatscht, das bin natürlich ich, wie ihr sicherlich hört. Eine letzte Frage hatte ich dann noch an ihn. Ich habe mich zwischendurch dann auch ein bisschen über sportliche Dinge unterhalten, die aber ja von mir jetzt rausgeschnitten worden sind, bewusst, weil sich das schon wieder erledigt hat, jetzt auch damit, dass einfach dieser Vergleich gespielt ist. Von daher, die letzte Frage an ihn war seine persönliche Beziehung zum Davis Cup. Denn er hat selber natürlich auch Davis Cup für Peru gespielt. Diese Teilnahme an den Davis Cup Qualifiers bisher nicht so oft in der Geschichte Perus passiert. Von daher natürlich etwas ganz Besonderes. Und ja, seine Antwort natürlich, wie man sich das, glaube ich, auch gerade bei südamerikanischen Teams vorstellen kann, natürlich eine, die sehr aufgeschlossen dem Davis Cup gegenüber ist.
I have many special moments. I've been in the Davis Cup since I have 15 years old, so playing and captain and everything. So, I mean, Davis Cup is everything for me in tennis. That's why I started to play tennis. That was the thing in Peru back then, in that time. And every tie has a special moment, you know. Last year has been a great year with me as a captain and with the players. We play a weird tie in Egypt against Lebanon with no people, and everything was different, you know, and we get that win, and it was very special for us. And against Portugal was one of the most excited Davis Cup ties that I ever
last September.
And when I was playing also, you know, when we beat Belarus in Lima for the World Cup and for the World Group, was very special. But every tie has something, you know, even if you win or lose, every tie is special for us. And for me to be in the team with these two guys, Ignacio and Gonzalo, that I know them for many, many years, and also with Juanpi and Arclon, is a dream for me to be with them, because we have a very good relationship, and with other guys that in this tie are not here, but maybe in the next one. So it's very motivated and it's always special.
Ja, und dann kommen wir nochmal zum Thema zurück, das wir zu Anfang dieser Folge hatten, nämlich das Thema Austragungsort und Halle. Jannik Hanfmann kam zum ersten Mal in den Genuss eines Heimspiels. Ich hatte es auch eben schon gesagt, das war in den letzten Jahren selten der Fall. Und immer dann, ja, wenn das passierte, war Jannik Hanfmann nicht dabei, weil nicht fit genug, nicht berücksichtigt worden, wie auch immer. Und so hat der Hanfmann auch schon angedeutet im Vorfeld, dass es für ihn natürlich schon was Besonderes ist und er auch damit rechnet, nervös zu sein. Und ja, er hatte sein Einzel am Freitag dann gewonnen gegen Gonzalo Bueno. Und das Publikum stand natürlich hundertprozentig hinter ihm, hat ihn immer wieder auch mit extra einstudierten Jannik-Rufen unterstützt. Und ja, sein Statement dazu, das ist jetzt aus der Pressekonferenz, genau nach diesem Match. Da dachte ich mir, das ist nicht uninteressant. Das können wir, glaube ich, auch noch mal sehr gut mit reinnehmen.
Alle im Team sagen, gesunde Anspannung. Ist auch so, es gehört alles dazu. Heute vielleicht ein Ticken mehr, einfach weil zu Hause viele Leute, die ich kenne, waren auch hier. Da habe ich mir natürlich auch vorgenommen, was Gutes zu machen, ne? Und deswegen ist es immer wichtig, so die Balance zu halten zwischen so zu viel das Hibbelige und dem Fokus aufs Eigentliche. Und ich finde, ich habe das sehr, sehr gut gemacht, ich habe sehr gut serviert. Ich habe, glaube ich, keinen Breakball zugelassen, bin nicht sicher, aber ich glaube, hätte im zweiten Satz vielleicht noch einen Break dazu legen können, einen Doppelbreak, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, aber ich glaube, alle in allem echt eine gute Partie.
Ja, und der Austragungsort, der kam auch so gut an, dass von verschiedener Seite natürlich auch immer ganz schnell dann die Nachfrage kam, wie es denn jetzt aussieht mit dem nächsten Heimspiel. Das kommt dann schon im September gegen Kroatien. Ja, sehr viel Losglück dann damit dieses Jahr für den Deutschen Tennisbund. Und sowohl die Spieler als Michael Kohmann sagten natürlich, ja gut, also wir wählen das jetzt nicht aus und ob es jetzt nach Düsseldorf geht im September oder woanders hin, das wissen wir nicht, aber wir spielen natürlich auch überall gerne. Das ist ja irgendwie auch ganz logisch. Wichtig ist, dass man die eigenen Fans im Rücken hat. Und ja, wir sind jetzt natürlich gespannt, wo es im September sein wird. Düsseldorf würde mich jetzt wundern, wenn man direkt an denselben Ort geht, denn in der Regel versucht man dann ja schon, ja, ein bisschen auch das Land zu bespielen, um es mal so zu formulieren. Es wurde ja auch gesagt, dass man natürlich auch einfach gucken muss, welche Hallen zu welcher Zeit frei sind. Und das ist natürlich auch mit den Ansprüchen, die man hat, denn gar nicht so einfach Richtung September, denn das ist organisatorisch gesehen ja gar nicht so weit weg. Und viele Hallen sind natürlich auch einfach schon ausgebucht, gerade für so eine komplette Woche. Denn die Spieler fangen ja in der Regel schon montags an, dort zu trainieren. Von daher sind wir mal gespannt, wie sich das Thema klärt. Und gebt gerne mal Feedback zu dieser Folge, denn das war ja schon mal durchaus jetzt ein bisschen was anderes. Gerade auch, ob euch das gefallen hat, wenn man das so ein bisschen im Wechsel macht. Statement, kleiner Kommentar. Oder ob ihr da vielleicht auch andere Ideen habt, wie wir das mal machen sollen. Dann schreibt uns gerne kontakt@tennisproleten.de oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns auf den gängigen Plattformen unter Tennisproleten. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.